Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Tina Hüttel. Ohne Internet durch die Corona-Zeit, man mag sich das gar nicht vorstellen. Dank Videokonferenzen, Handy-Apps und Social Media läuft unser Leben, wenn auch nicht normal, doch irgendwie weiter. Wir chatten mit Freunden, bestellen mal ein schönes Abendessen nach Hause, statt auszugehen und können auch im Job viel online erledigen. Wie funktioniert das Arbeiten im Lockdown jedoch in Ländern, in denen die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist? Darüber spreche ich heute im Podcast mit unserer Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki. Zuvor schauen wir uns aber noch an, wie es um die Digitalisierung in Ghana steht.
The government of Ghana plays very critical importance.
Für die Regierung von Ghana ist Digitalisierung von entscheidender Bedeutung. Sie ist das zentrale Element unserer Strategie, um das Land voranzubringen.
Was die Internetnutzung angeht, liegt Ghana, das auch sonst als Vorzeigedemokratie in Westafrika gilt, im oberen Drittel Afrikas. Offiziell gibt es sogar an staatlichen Schulen einen Fachcomputer. Doch Wunsch und Realität klaffen noch sehr auseinander.
ICT-Class is basically theoretical.
Der Computerkurs ist im Grunde theoretisch. Der Unterricht findet ohne Computer statt. Der Lehrer bringt normalerweise einen Laptop mit. Zu Demonstrationszwecken.
Just for demonstration.
Fakt ist, nicht einmal die Hälfte des Landes hat täglich Zugang ins Internet. Mit welchen digitalen Ideen Jungunternehmer dort trotzdem ihr Land voranbringen und wovon die Jugend träumt, das hat sich für uns Roland Judin auf seiner Recherchereise in Ghana angeschaut.
Die Ring Road, eine der Hauptverkehrsadern in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Hier endet der Nini, der Kanal, der quer durch die Stadt verläuft. Wasser ist allerdings kaum zu sehen, denn das Kanalbett ist randvoll mit Plastikmüll. Plastikflaschen, Plastikdosen, Plastiktüten, Plastikkanister und Verpackungen. Und zwischendrin picken ein paar Vögel nach Essensresten. Um den Kanal herum erstreckt sich ein kleines Wohn- und Einkaufsviertel. Aus einer Halle dringt Musik, ein Gottesdienst. Die Menschen, die am Kanal vorbeilaufen, ärgert der Anblick des Müllteppichs auf dem Wasser.
Das ist nicht gut. Hier wird Essen verkauft. Damit ist es auch verschmutzt.
Weil wir keine Mülleimer haben. Es gibt hier einfach keine. Deshalb schmeißen die Leute halt einfach alles auf die Straße.
Es ist traurig. Einige von uns könnten viel mehr dagegen tun, aber andere wollen einfach nicht lernen.
Es gibt keine Abfalleimer, aber auch keine Müllabfuhr, wie wir sie aus Deutschland kennen. Die fährt nur in einigen wenigen gut situierten Stadtvierteln. Überall sonst fahren sogenannte Borla-Taxis, also Mülltaxis, herum. Das sind Tagelöhner, die mit Kleintransportern hupend von Haustür zu Haustür den Müll einsammeln. Doch viele Ghanaer haben kein Geld, um den Borla-Fahrer zu bezahlen. Umweltbehörden und Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Accra nur rund die Hälfte des Mülls abgeholt und nur ein Bruchteil davon recycelt wird. Und hier kommt Emmanuel Danso Yao ins Spiel, 26 Jahre, Jungunternehmer und App-Programmierer.
Borla Dakye ist ein Tech-Startup, das den User digital mit Abfuhrdiensten und Recyclern vernetzt. Damit sollen die Abholung und Verwertung des Mülls einfacher werden.
Borla Dakye ist Twi, die weit verbreitetste Landessprache in Ghana und heißt auf Deutsch die Zukunft des Mülls. Die Idee, über die App können User einen Dienst bestellen, der ihren gesammelten Plastikmüll abholt. Dafür kriegen sie Punkte gutgeschrieben, die sie dann wiederum gegen Waren aus recyceltem Plastik eintauschen können. Zum Beispiel gegen Plastikteller oder Stühle.
Es vereinfacht das Sammeln des Plastikmülls und schafft gleichzeitig Anreize für alle, ihren Plastikmüll auch zu recyceln.
Ende Mai soll die App in den Stores abrufbar sein. Plastik ist ein virulentes Problem in der westafrikanischen Vorzeigedemokratie Ghana, dessen Lösung die Digitalisierung bringen soll. Digitalisierung soll aber noch viel mehr. Sie soll der Jugend im Land mehr Jobs bringen, sie soll die Bildung verbessern, Zugang zu Finanz- und Gesundheitsdienstleistungen sowie Informationen ermöglichen. Das erhoffen sich die Bürger. Die Regierung will mittels Digitalisierung die Korruption verringern, Behördengänge erleichtern und mehr Steuereinnahmen generieren. Denn bis heute arbeiten in Ghana rund 80% aller Einwohner im informellen Sektor, beispielsweise als Tagelöhner, Imbissbetreiber oder Straßenhändler, die keine Steuern zahlen. Mit modernen Datenverarbeitungsprogrammen könnten mehr Unternehmen und Arbeitnehmer registriert werden. Ausnahmslos alle hoffen aber auf einen Wirtschaftsaufschwung, dank Digitalisierung. Der für die ghanaische Volkswirtschaft überlebenswichtige Export von Agrarprodukten wie Kakao oder Tropenfrüchten sowie der Verkauf von Rohstoffen wie Gold stagniert seit Jahren. Deshalb hat Ghanas Regierung Digitalisierung zum Staatsziel ausgerufen. Oliver Boachi ist der Staatssekretär für Digitalisierung.
The government of Ghana plays very critical importance.
Für die Regierung von Ghana ist Digitalisierung von entscheidender Bedeutung. Sie ist das zentrale Element unserer Strategie, um das Land voranzubringen. Unserer Meinung nach ist es fast unmöglich, dass Ghana sich weiterentwickelt, ohne dass wir die Digitalisierung vorantreiben.
Viele junge Leute wollen aber nicht warten, bis die Regierung digitale Technologien und Prozesse in den Wirtschaftskreislauf implementiert. Viele wollen ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen und dabei die Probleme des Landes lösen. Genau dafür seien Unternehmer nun einmal da, sagt Josiah Aysen, Vorsitzender des Hub Network Ghana.
Entrepreneurship is a mindset. It's a mindset of solving problems, right?
Unternehmertum sei eine bestimmte Art zu denken, um die Welt zu verbessern. Das Hub Network ist ein Netzwerk aus Gründerzentren, in denen Jungunternehmer und Startups Businesskurse bekommen und sich für kleines Geld einen Arbeitsplatz mit schnellem Internetzugang, funktionierender Stromversorgung und Klimaanlage mieten können. Letztere ist in einem Land, in dem es nachts selten kälter ist als 27 Grad, sehr wichtig. Josiah Aysen, ein hochgewachsener Mann mit Glatze und Vollbart, unterrichtet auch selbst die jungen Gründer. Zum Beispiel in Marketing. Häufig hätten sie Geschäftsideen mit sozialem oder ökologischem Anspruch, sagt er. Eben weil viele von ihnen in widrigen Lebensumständen aufgewachsen seien.
Why is it that you live in an area where, let's say, you don't have any ATMs?
Wenn du in einer Gegend lebst, in der es keine Geldautomaten gibt.
Do you have the mind to develop a system that solves that problem?
Und die Menschen nicht wissen, wie sie Sachen bezahlen sollen. Hast du eine Idee im Kopf, um das Problem zu lösen?
Rather than sit at home and say we don't have jobs, because you've not critically analyzed the environment in which you live.
Statt zu Hause zu sitzen und dich darüber zu beschweren, dass es keine Jobs gibt.
So we need people that can be critical and creative thinkers coming out of school.
Wir brauchen kritische und kreative Schulabgänger, statt Leute, die mit guten Noten die Schulzeit nur abgesessen haben.
Rather than people with degrees that just went through school.
Unter den kritischen und kreativen Geistern, von denen Aysen spricht, finden sich derzeit leider noch viel zu wenig Frauen. Vor allem, wenn es darum geht, digitale Unternehmen zu gründen. Ein Grund dafür ist laut Studien, dass Frauen in Ghana seltener Zugang zu Computern haben und viel weniger Zeit im Internet als Männer verbringen. Doch es gibt sie, die Vorbilder. Erfolgreiche Programmiererinnen und Digitalunternehmerinnen. Zum Beispiel Ivy Barley. Sie ist Mitbegründerin von Developers in Vogue. Eine Tech-Community von und für Frauen, die IT-Kurse in Softwareentwicklung sowie Mentoring-Programme für Uni-Absolventinnen anbietet. Diesen März wurde Barley jedoch von einem großen US-amerikanischen Technologiekonzern abgeworben. Ein weiteres Vorbild, Leila Abdulrahman. Die 28-jährige Ghanaerin ist auf dem besten Weg, mit ihrer Geschäftsidee Sabari Tours eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden.
Sabari Tours is an online booking platform for vacation and tourist destinations in Ghana.
Sabari Tours ist eine Online-Plattform, auf der man Urlaube und Touren in Ghana buchen kann. Wir wollen das Reisen in Afrika erleichtern.
Dabei fokussiert sich Leila Abdulrahman auf afrikanische Touristen.
Unsere Zielgruppe sind Afrikaner, die ihren eigenen Kontinent kennenlernen wollen. Denn wir glauben, dass die Menschen in Afrika selbstbewusster auftreten können, wenn sie das schätzen und lieben lernen, was sie haben.
Als Inhaberin einer Online-Reiseagentur ist sie gleich in zwei Männerdomänen vorgedrungen. In die Gründerszene und in die Tech-Branche. Besonders von älteren Geschäftspartnern, erzählt sie lachend, habe sie sich erniedrigende Sprüche anhören müssen.
Die sagen Sachen wie, aber warum bist du hier? Es gibt so viele Männer da draußen. Warum heiratest du nicht? Und ich sage, nein, ich will es alleine schaffen. Ich wünschte, wir hätten eine Gesellschaft, die offen für junge Leute ist, die einen ermutigt und nach oben hilft.
Ihr Geschäft ist derzeit leider vorübergehend auf Eis gelegt. In Ghana gelten, wie im Rest der Welt auch, Ausgangsbeschränkungen. Die Landesgrenzen sind seit der Covid-19-Pandemie seit über einem Monat dicht. Zugang zum Internet ist in diesen Zeiten für viele jedoch noch wichtiger geworden. Bei der Internetnutzung liegt Ghana im oberen Drittel Afrikas. Allerdings sind nach wie vor viele Menschen von der digitalen Welt ausgeschlossen. Zwar haben rund 80% ein Smartphone, doch nur etwas über 40% der Bevölkerung in Ghana besitzen einen Laptop oder einen PC. Und nicht einmal die Hälfte des Landes hat täglich Zugang ins Internet. Diejenigen, die täglich und ausgiebig online sind, leben meist in urbanen Zentren. Dort ist der Netzempfang gut und eine flächendeckende Stromversorgung gesichert. In ländlichen Gebieten sind Strom und Netz reine Glückssache. Und auch Geld spielt eine Rolle. Auf dem Land verdienen die Menschen nicht so viel wie in der Stadt. Demzufolge sind vielen Landbewohnern Smartphones und Computer zu kostspielig oder das Datenvolumen zu teuer. Mal scheitert die Digitalisierung aber auch an geringen Computerkenntnissen. Eine Schule in den Bergen im Osten Ghanas, die Senior High Technical School in Chia. Sie befindet sich auf einem weitläufigen Gelände, darauf mehrere Steinhütten und überdachte Unterstände. Die Schule ist ein Dorfinternat für Oberstufenschüler, die hier nach 3 Jahren ihr Wasche machen, so heißt das westafrikanische Abitur. Während dieser 3 Jahre steht auch ICT auf dem offiziellen Stundenplan, also Information and Communication Technologies, der Computerkurs. Das Problem ist nur, dass die Schule gar keine Computer hat, erklärt der stellvertretende Schulleiter Philipp Dogbatseyao.
Der Computerkurs ist im Grunde theoretisch. Der Unterricht findet ohne Computer statt. Der Lehrer bringt normalerweise einen Laptop mit. Zu Demonstrationszwecken.
Just for demonstration.
Okay, so haven't identified the pop-up.
Der Lehrer heißt Ernest Adomensa. Seinen privaten Laptop balanciert er auf dem linken Arm, während er mit der rechten Hand das Microsoft-Startmenü auf die Tafel zeichnet. Heute bringt er den rund 20 Schülerinnen und Schülern bei, wie man auf dem Desktop eine Verknüpfung zu einem Programm erstellt. Er stellt seinen Laptop auf einen Tisch und bittet die Schüler, sich darum zu versammeln. Eine Schülerin setzt sich an den Rechner und der Lehrer erklärt ihr, was zu tun ist.
Du klickst auf Start. Dann erscheint eine Liste mit allen Programmen. Du klickst auf eins, hältst und ziehst es. Du klickst und ziehst und dann lässt du es hier los. Und wie du sehen kannst, haben wir jetzt eine Verknüpfung auf dem Desktop.
Applaus für die Drag-and-Drop-Funktion. Etwas, was viele Kinder in Deutschland nebenbei von ihren Eltern aufschnappen.
Es ist traurig. Ich muss meinen eigenen Laptop für den Unterricht benutzen. Manchmal richte ich mit meinem Handy einen Hotspot ein. Ich will in meine Schüler investieren. Also zahle ich das Datenvolumen und richte einen Hotspot ein, damit die mal ins Internet können und ein Gefühl dafür kriegen.
Das Internet ist für die Abiturienten in Chia kein Neuland. Viele haben ein Smartphone, benutzen es aber nur selten. Denn Handys sind in der Schule verboten. Datenvolumen ist teuer und Strom kommt nur unregelmäßig aus der Steckdose. Und wenn sie mal ihr Telefon in der Hand haben, verbringen sie ihre Online-Zeit auf Social-Media-Kanälen, wie beispielsweise Facebook, WhatsApp, Instagram oder Twitter. In puncto Social-Media-Nutzung ist Ghana fast Spitzenreiter in Subsahara-Afrika und wird dabei nur von Südafrika getoppt. Eine E-Mail schreiben oder eine PowerPoint-Präsentation erstellen, das können viele allerdings nicht. Das wollen die Abiturienten aus Chia aber nachholen, sobald sie mit der Schule fertig sind.
When I get an opportunity.
Wenn ich die Chance kriege, gehe ich zur Computerschule. Denn heutzutage, im 21. Jahrhundert, sind Computer alles. Ich würde gerne dorthin, bevor ich zur Uni gehe.
Diese Computerschulen, von denen viele Schüler träumen, sind sozusagen privat geführte Volkshochschulen rund ums Thema PC. Es gibt sie in allen größeren Städten und sie sind gut besucht. Denn mit einem Altersdurchschnitt von 21,5 Jahren ist Ghana ein junges Land und der Wille der Jugend zur Digitalisierung ist enorm. Der Traum von einem Entwicklungsland wie Ghana, Missstände mittels moderner Technologie zu kompensieren, dieser Wunsch wird in urbanen Zentren mit gut ausgebildeten, ambitionierten jungen Menschen allmählich wahr. Doch in ländlichen Gebieten, wo die Infrastruktur unterentwickelt ist, bleibt es vorerst ein Traum.
Wir haben gerade gehört, in Ghana ist es neben einer Frage des Geldes auch immer ein wenig Glückssache, ob gerade Strom und ein Netz verfügbar ist, vor allem am Land. Ich bin nun mit unserer Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki auch per Internet verbunden. Sie ist nicht in Ghana, das wie die meisten afrikanischen Länder derzeit eine Einreisesperre hat, sondern sitzt in der Hauptstadt von Marokko in Rabat fest, kann man wohl auch sagen. Denn dort herrscht nämlich auch eine strikte Ausgangssperre. Frau Sadaki, der Zugang zum Internet ist in diesen Zeiten des Shutdowns für uns hier wichtiger denn je. Für unsere Arbeit, wir bestellen Services online und pflegen unsere sozialen Kontakte. Wie machen das die Leute in Nordwestafrika?
Also in Teilen ist das hier natürlich auch so. Gerade in den großen Städten ist der Internetzugang natürlich sehr, sehr wichtig, wo man sich in Ausgangssperre befindet, wo man niemanden mehr treffen kann. Das heißt, über Messenger-Dienste wird ausgetauscht. Oder auch das Internet natürlich einfach benutzt, um sich abzulenken, wenn man in den eigenen vier Wänden mehr oder weniger gefangen ist. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den städtischen Gebieten und dem ländlichen Raum. Dort ist der Unterschied wirklich gravierend. Es gibt nicht überall Internetzugang. Das ist in meinem ganzen Berichtsgebiet so, dass es da eine große Differenz gibt. Noch dazu kommt, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die einkommensschwach sind, die arm sind, die weder Zugang zu Internet haben, noch zum Beispiel ein Device, also sozusagen ein Smartphone, mit dem sie das auch nutzen könnten.
Sie sind ja, muss man sagen, zuständig für ein geradezu riesiges Gebiet. 22 Länder umfasst das. Wie arbeiten Sie denn unter normalen Umständen?
Unter normalen Umständen ist es schon herausfordernd, würde ich sagen, bei 22 Ländern als Einzelperson darüber zu berichten. Und da ist das A und O wirklich Reisen, Reisen, Reisen. Zum Beispiel jetzt wäre ich eigentlich in Burkina Faso gewesen, um über die Sicherheitslage dort und den Terrorismus zu berichten. In den nächsten Monaten wäre ich in Ghana und Nigeria gewesen. Aber das fällt natürlich jetzt in Corona-Zeiten alles flach. Alle Dienstreisen sind abgesagt. Was eigentlich noch wichtig ist für meine Berichterstattung, sind die sogenannten Stringer und Stringerinnen. Das sind Ortskräfte. In Großteil unseres Berichtsgebiets, die wirklich vor Ort unsere Ohren und unsere Augen sind, weil ich ja natürlich nicht immer für aktuelle Berichterstattung ad hoc reisen kann. Zum Beispiel nach Ghana, nach Nigeria oder nach Mali. Das heißt, mit denen arbeite ich zusammen für Interviews oder wenn ich vor Ort bin, die begleiten mich beim Reisen, die kennen sich gut vor Ort aus oder die leisten auch Übersetzungsarbeit. Und in Corona-Zeiten erschwert sich das alles zusätzlich. Schon zu Beginn der Krise war das so, dass viele Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gesagt haben, lieber nicht treffen, wir fürchten Ansteckung. Jetzt natürlich bin ich stärker auch in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt und das trifft auch meine Stringerinnen und Stringer. Die können im Endeffekt dann auch einfach nicht mehr vor die Tür gehen und einfach so Leute treffen. Das heißt, sehr, sehr viel läuft einfach über Messenger-Dienste wie zum Beispiel Skype, wie zum Beispiel WhatsApp.
Das heißt aber auch, wenn Sie nicht reisen, Ihre Stringer festsitzen und man in vielen Ländern wahrscheinlich auch so digital einfach nicht recherchieren kann, wie wir das hier kennen, dann fallen die auch einfach durchs Raster.
Na, nicht alles fällt natürlich durchs Raster, aber unser großes Problem ist natürlich, wenn sich Dinge sozusagen multiplizieren. Also es gibt Menschen, die haben keinen Zugang zu Internet, die haben keine Smartphones. Das sind vor allen Dingen Einkommensschwache, das sind arme Menschen, von denen es nicht wenige in meinem Berichtsgebiet ist. Wenn ich mit diesen Menschen in Kontakt treten will, um zum Beispiel über humanitäre Krisen zu berichten oder wirklich zu berichten, wie ist die Lage vor Ort, dann ist es einfach schwieriger und schwieriger, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Das ist wirklich eine große Herausforderung.
In Ihrem Berichtsgebiet unterscheiden sich da eigentlich die Maßnahmen und Strategien gegen Corona extrem? Also haben denn alle Länder in Nordwestafrika einen Lockdown?
Also was eint, sind die Schnelligkeit der Maßnahmen. Also zum Beispiel Marokko, Anfang Mitte März war das schon, da hatten wir in meinem Berichtsgebiet überschaubare, wirklich sehr, sehr überschaubare Zahlen. Und da begannen schon sehr, sehr viele Länder wie Marokko, wie Tunesien, wie Algerien auch ihre Lufträume zu schließen, die Grenzen dicht zu machen, Schulen, Universitäten, Geschäfte zu schließen. Der öffentliche Nahverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen. Und das sehen wir eigentlich in meinem Berichtsgebiet überall sehr, sehr ähnlich, mit ein paar Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Manche Länder wie Nigeria, die haben erstmal die sozusagen Corona-Hotspots dort den Lockdown verhängt. Also in einzelnen Staaten oder in größeren Ballungsgebieten. Auch zum Beispiel hier in Marokko haben wir irgendwann eine komplette Sperrstunde, wo gar niemand mehr, auch nicht mehr mit Sondergenehmigung vor die Tür geht. Das variiert in den Ländern. Und es gibt manche Länder, die jetzt darüber nachdenken, zum Beispiel, weil gerade die arme Bevölkerung so stark durch die Corona-Maßnahmen betroffen ist, dort Lockerungen wieder einzusetzen.
Wie meistern denn die Menschen ihr Leben? Viele sind ja angewiesen, dass sie täglich auch Geld nach Hause bringen, also ihren täglichen Lohn sozusagen abholen. Wie machen die das?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig geworden, gerade für Einkommensschwache. Wenn wir uns Marokko angucken, da sind sehr viele Leute, die im informellen Sektor arbeiten, also die Gelegenheitsjobs haben, die Tagelöhner sind oder die Reinigungskräfte sind. Die trifft es jetzt tatsächlich auch am härtesten, weil die sind darauf angewiesen, wirklich vor die Tür zu gehen. Und diese Menschen sind besonders betroffen, manche existenziell bedroht. Das trifft hier arme Menschen, arme Marokkanerinnen und Marokkaner. Aber auch zum Beispiel, wir haben in Marokko ca. 50.000 Migranten und Migrantinnen, die keinen Aufenthaltstitel haben. Die haben jetzt auch keinen Anspruch auf Hilfe erstmal. Denn Marokko hat als eine der wenigen Staaten in meinem Berichtsgebiet ein Hilfspaket auch für einkommensschwache und arme Menschen in Marokko aufgesetzt. Also auch die, die im informellen Sektor arbeiten, die können Geld bekommen vom Staat. Das ist auch alles überschaubar. Aber auch da kommen diese Migrantinnen und Migranten nicht zum Zug. Und auch, muss man sagen, die Hilfsorganisationen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sonst sozusagen in diese Lücke treten und helfen, die haben jetzt zu Corona-Zeiten natürlich auch Schwierigkeiten, weil die Zentren geschlossen sind. Und jetzt ist sozusagen der Weg, diesen Menschen auch zum Beispiel Hilfspakete in Form von Essen zu bringen, ist auch schwieriger geworden.
Wovon wir hier auch immer wieder gehört haben, ist, dass die Stimmung anfangs gegen Ausländer auch etwas aufgeheizt war, weil sie ja als Reisende das Virus in oder auf den Kontinent gebracht haben. Wie ist das inzwischen? Wie würden Sie die Stimmung der Menschen gegenüber Europäern oder auch Amerikanern beschreiben?
Also hier in Marokko kann ich das erstmal nicht mehr sehen. Am Anfang war es durchaus so, wo auch noch sich weitaus mehr Reisende hier befunden haben, ganz am Anfang der Krise, dass ich zum Beispiel mit deutschen Reisenden gesprochen habe, die gesagt haben, mir wurde in Marrakesch auf dem Markt Corona hinterhergerufen oder dass die Stimmung nicht mehr so gastfreundlich ist. Was man jetzt aber sieht, ich würde sagen, wir sind bald im Mai, das heißt, wir haben schon ein paar Wochen und Monate Lockdown hinter uns, hat sich viel verändert. Viele Menschen wissen mehr über die Maßnahmen, viele Menschen sind informierter und ich glaube auch, dass das keine massenhaften Erfahrungen sozusagen waren. Jetzt, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann gibt es viele Leute, die doch eher positiv versuchen, Leuten Mut zu machen und sagen, ja, wir sitzen ja sozusagen weltweit im gleichen Boot, wir sitzen alle zu Hause, die meisten von uns haben Lockdown, die eine strenger als der andere. Das heißt, jetzt würde ich das nicht mehr beobachten, weil gerade hier in Rabat zum Beispiel auch sehr, sehr viele Ausländerinnen und Ausländer wohnen schon seit Jahren und hier arbeiten, man kennt sich. Es ist eher eine andere Angst, und zwar die Angst vieler Marokkanerinnen und Marokkaner, dass die Ausländerinnen und Ausländer nicht mehr kommen, um hier Urlaub zu machen, wenn sich die Corona-Maßnahmen lockern.
Das freut uns zu hören, dass sozusagen die Gastfreundlichkeit nach Monaten des Lockdowns wieder wie zuvor eigentlich ist. Ich danke Ihnen, Frau Sadaki. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns wieder.
Danke Ihnen.
Und damit sind wir am Ende der Weltzeit. Mein Name ist Tina Hüttel und ich würde mich freuen, wenn Sie uns bald wieder zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts beschäftigt sich mit den Südstaaten der USA. Historisch waren sie der Schauplatz der Sklaverei, dann der Rassentrennung und schließlich der Bürgerrechtsbewegung. Liegt darin begründet die Wurzel für das tiefe Misstrauen gegenüber alten weißen Männern, das nun eine Art Comeback erlebt? Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.